Herzlich willkommen zu meinem Meno-Podcast Pony oder Botox. Ich bin Christina Materna und selbst Midlife-Woman. Und du bist hier genau richtig, wenn du dich gerade fragst, was zur Hölle ist eigentlich los mit mir? Mit inspirierenden Expertinnen spreche ich in jeder Folge über all die Themen, die Frauen in ihrer Lebensmitte bewegen. Mit Pony oder Botox, dem Podcast für mehr Midlife-Wow, möchte ich dir einen Raum mit ganz viel Motivation, Tipps und Tricks, positiver Energie und Good Vibes bieten. Schön, dass du da bist. Ja, wow, jetzt ist es also endlich soweit. Wir produzieren heute die allererste Folge von meinem neuen Meno-Podcast, Pony oder Botox. Und ich bin ehrlich gesagt sehr aufgeregt, weil es die erste Folge ist. Ich bin aber auch total stolz, weil sich diese Idee, diesen Meno-Podcast ins Leben zu rufen, wirklich in den letzten Wochen erst so richtig rauskristallisiert hat und irgendwie zusammengefügt hat. Und ich saß im Auto und habe überlegt, wie könnte der denn heißen? Und war auf dem Weg zu meiner Hautärztin tatsächlich. Und da ist mir dieser Name Pony oder Botox eingefallen, den ich total lustig fand und ihr dann auch erzählt habe. Und sie hat sich erstmal kaputt gelacht. Also habe ich gedacht, ja, den kannst du eigentlich gut nehmen. Und warum Pony oder Botox? Ja, wir Frauen in der Lebensmitte, bei uns verändert sich schon sehr viel. Und irgendwie fragt man sich dann ja, kaschiere ich was oder verändere ich wirklich was? Und genau darum geht es hier eigentlich auch in meinem Podcast. Wie gehe ich mit den Herausforderungen auch in der Lebensmitte um? Denn da gibt es ja so einige, aufgrund eben auch von hormonellen Verschiebungen etc. Und ja, ich habe es tatsächlich auch in den letzten Jahren wirklich am eigenen Leib sehr erfahren und bin jetzt auch schon postmenopausal, bin durch diese Phase durch und ja, habe da auch einiges erlebt und mitgemacht und bis ich dann endlich mal auch darauf gekommen bin, oh ja, ich bin ja schon irgendwie so richtig in der Menopause, bin auch zu verschiedenen Ärzten gerannt und habe mir da dann letzten Endes auch gute Unterstützung geholt. Ja, und in meinem Netzwerk spreche ich immer mit ganz vielen Frauen, also Freundinnen und so weiter und höre, dass das Thema so allgegenwärtig ist. Und tatsächlich diese Woche auch Heidi Klum in Cannes, ja, hat auch darüber berichtet, dass sie mitten in der Menopause ist und das auf irgendwie auch eine sehr sympathische Art und Weise, weil ne, sie als auch Topmodel und spricht jetzt offen darüber, ja, auch sie ist jetzt in den Wechseljahren und findet, dass da offen drüber gesprochen werden soll. Und tatsächlich gibt es in Deutschland aktuell 9 Millionen Frauen, die sich in der Menopause befinden. Also das sind 9 bis 10% der Gesamtbevölkerung. Ich finde, das ist ein absolut wichtiges Thema und deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen und freue mich ganz besonders, denn meine erste Folge, die produziere ich heute mit der lieben Isabel Hessmann. Sie ist Diplom-Ökotrophologin, hat ihre Praxis für Ernährungsberatung hier in Düsseldorf, ist bekannt durch den WDR, hat dort eine Serie produziert und sie ist heute hier bei mir in meiner ersten Folge und wir sprechen über die ja, Herausforderungen, was das Thema Ernährung angeht, wie sich der Körper verändert, wie Frauen in den Wechseljahren ihre Ernährung optimal anpassen, damit sie sich einfach gut fühlen und da gut durch diese Phase kommen. Und liebe Isabel, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, liebe Christina. Dankeschön für die Einladung. Was für ein wunderbares Intro.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal damit, wie sich eigentlich überhaupt so ein Körper verändert. Und ich habe das letztes Jahr bei mir auch selbst erlebt. Ich habe erstmal nicht viel anders gemacht. Ich mache immer schon viel Sport, die ganzen letzten 10 Jahre auch intensiv Sport gemacht und habe dann letztes Jahr so ab dem Sommer gemerkt, irgendwie ja, fangen da die kleinen Pölsterchen um die Mitte an und ich mache doch gar nicht viel anders, ich mache meinen Sport weiter. Ja, das hat mich schon echt ein bisschen auch genervt und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt und wie gehe ich damit um und habe dann tatsächlich ab Januar einfach mal angefangen, den Zucker wegzulassen und den Alkohol reduziert und meinen Sport weitergemacht und siehe da, es funktioniert irgendwie so. Aber warum ist das denn überhaupt so? Warum verändert sich dann so ein Körper überhaupt so stark in der Menopause?
Menopause ist ja tatsächlich der Begriff der letzten Blutung. Mhm. Und diese Phase ist ja die Phase der Wechseljahre. Ne? Deswegen Menopause kann man eigentlich erst 12 Monate danach rückblickend definieren als Zeitpunkt der letzten Blutung. Es wird ja immer gerne mal so äquivalent verwendet, Wechseljahre gleich Menopause, aber das ist es eigentlich nicht. Also es ist die Phase der Wechseljahre. Und diese Phase der Wechseljahre dauert eben, ja, je nachdem, also es ist individuell auch unterschiedlich, wirklich teilweise 10, 15 Jahre. Und die ersten Veränderungen beginnen häufig schon so mit Mitte, Ende 30. Eigentlich eine Lebensphase, wo die wenigsten Frauen an Wechseljahre denken, weil man sich noch viel zu jung dafür fühlt. Also viele denken, Wechseljahre ist, ja, ich habe meine letzte Blutung und dann bin ich quasi in den Wechseljahren. Dass es aber häufig eben schon mit auch so diffusen Symptomen beginnt, Mitte, Ende 30, die man auch erstmal gar nicht den Wechseljahren zuordnet, ist vielen noch sehr unbekannt. Deswegen wichtig, dass wir darüber reden. Also sowas wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, depressive Verstimmungen, verstärkte PMS, verstärkte Blutungen, dass der Zyklus sich auch ein bisschen verändert. Das ist diese typische Perimenopause.
Und also kurze die Zyklen vor allen Dingen.
Genau, unterschiedlich. Ja. Manchmal länger, manchmal kürzer. Das ist so ein bisschen random, so ein Stück weit. Und diese Phase nennt sich eben Perimenopause und die ist gekennzeichnet durch ein sinkendes Progesteron. Beziehungsweise es schwankt ein bisschen, es ist mal wenig, dann ist es wieder mehr. Also es geht so ein bisschen achterbahnmäßig hoch und runter. Und dieses Progesteron ist natürlich ein wichtiges Sexualhormon, aber nicht nur wichtig in puncto mögliche Schwangerschaft, sondern auch wichtig in puncto Stoffwechsel und auch Blutzuckerregulation. Reguliert zum Beispiel auch unser Hunger-Sattgefühl, auch wichtig für unsere Insulinsensitivität. Und das sind natürlich alles Sachen, die viel mit Körpergewicht zu tun haben, eben auch mit Hunger und Sättigung und die schon so ein bisschen die Weichen stellen, wenn das Progesteron eben runtergeht in Richtung Gewichtszunahme. Und dann kommt ja noch später dann das Östrogen dazu, unser zweites wichtiges Sexualhormon. Das Östrogen ist eigentlich so ein bisschen auch unser Schönmacherhormon, also sowohl für die Haut, für den Glow, aber auch für unsere typische weibliche Körperform. Ich sage jetzt mal so diese wunderbare Sanduhrfigur mit Busen und Taille und Hüfte. Und wenn das Progesteron sinkt, was dann meistens so mit Ende 40, um die 50 herum geschieht, dann verliert man so ein Stückchen diese Sanduhrfigur und auf einmal rutscht alles an Fett so ein bisschen in die Körpermitte. Mhm. Und gerade diese Bauchfettthematik ist ja etwas, was uns Frauen dann in dieser Lebensphase häufig sehr plagt. Und man denkt, wo kommt eigentlich dieser Bauch her? Der war doch vorher nicht da. Und das liegt eben an diesen hormonellen Veränderungen.
Ja, also wirklich so dieser typische, man sagt, glaube ich, auch gerne Hormonbauch. Ja. Und tatsächlich ist es so, also ich bin jetzt 46 und ich bin schon 2 Jahre sozusagen drüber, also eben postmenopausal und habe da auch festgestellt, ja, also der Körper hat sich definitiv verändert und ich habe jetzt so meinen Weg zwar auch gefunden, mit Ernährung und Sport dagegen zu steuern, aber ich bin ein, ich sag mal, halbtrockener Sugarholic und liebe meinen Kuchen auch am Nachmittag. Würde ich das jetzt nach wie vor jeden Nachmittag so betreiben oder auch meine Schokolade essen, wäre das nicht so gut. Aber ich will definitiv auch nicht drauf verzichten, weil ich glaube, das ist eben auch nicht gut. Viele Frauen erleben das aber so ein bisschen als Kontrollverlust auch. Also wie stark beeinflusst das denn überhaupt die Psyche auch in das Selbstbild?
Ja, natürlich ist das schon sehr belastend. Das höre ich auch oft von meinen Patientinnen in der Ernährungsberatung, weil es verändert sich etwas in deinem Körper, wofür du nichts kannst. Also du hast dir das ja nicht ausgesucht, es geschieht halt einfach. Und ich glaube, das, was man eben nicht selbst kontrollieren kann und wo man auch nicht so richtig was dafür kann in dem Sinne, das fühlt sich immer erstmal seltsam an. Gerade für uns Frauen, wir wollen ja gerne immer alles kontrollieren, wir wollen alles im Griff haben, wir managen alles, wir Familie, Job, Mann, Kinder, ne? Alles wird irgendwie strukturiert und organisiert. Und dein Körper macht auf einmal nicht mehr so richtig mit, der macht jetzt so ein Stück weit, was er möchte, was er will. Und das, glaube ich, ist schon ein Kontrollverlust, den man da empfindet und eine Phase, wo man sich dann erst ein Stück weit wieder dran gewöhnen muss und einfinden muss, was passiert denn eigentlich hier mit mir? Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir darüber informieren, weil ich glaube, in dem Moment, wo du etwas weißt und verstehst, kannst du auch eine viel größere Akzeptanz aufbringen dafür.
Auf jeden Fall. Mhm. Und ich sage mal, dass mich das auch wirklich am Anfang echt innerlich irgendwo belastet hat und ich damit auch erstmal umgehen musste, weil ich auch jemand bin, wenn ich zum Beispiel in Stress gerate, dann neige ich auch zu diesem emotionalen Essen und ne, habe dann auch diese Gelüste und diese Heißhungerattacken und also je nachdem, in welcher Phase ich mich auch gerade so im Leben befinde und in der Lebensmitte kommen ja so einige Herausforderungen da auch auf einen zu, ne? Kann ich eben auch nicht an mich halten und renne dann gerne zu meinem Schrank und habe auch jetzt immer wieder dazwischen erlebt, dass ich quasi diese Heißhungerattacken habe, diese Rückfälle habe, wo ich mir mittlerweile aber sage, okay, ich gebe dem dann für den Moment nach, ne? Aber dann reiße ich mich auch wieder zusammen und versuche so in meinen alten, guten, in Anführungszeichen, Trott reinzukommen. Man kommt halt irgendwie so in diesen Teufelskreis aus Frust und emotionalem Essen und dann aber auch wieder schlechtem Gewissen, ne? Warum ist das genau in dieser Phase einfach so häufig? Was sagst du?
Also ich glaube, dass dieser emotionale Hunger, ist auch immer so ein bisschen die Frage, habe ich wirklich Hunger nach Süßem oder steckt eigentlich ein anderes Bedürfnis dahinter? Also das hat jetzt noch gar nicht mal unbedingt so viel mit dieser Lebensphase zu tun, sondern einfach auch generell ist bei emotionalem Hunger immer die Frage, was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Und wir kompensieren ganz viel mit Essen, weil wir es auch schon so ein Stück weit gelernt haben, wenn wir irgendwie hingefallen sind, uns das Knie angeschlagen haben, kriegt man irgendwie ein Lolli oder so. Es ist ganz stark mit Emotionen verknüpft, aber eigentlich hat das Bedürfnis, wie du gerade gesagt hast, du kommst dann nach Hause und bist irgendwie gestresst oder wie auch immer, das hat ja erstmal gar nicht damit zu tun, dass du jetzt was essen musst, sondern dass du vielleicht einfach jetzt zur Ruhe kommen möchtest und das Bedürfnis eher ist, ich möchte mich jetzt entspannen und die Verknüpfung mit dem Essen, das darf man dann zumindest mal hinterfragen. Das heißt nicht, dass man das nicht auch mal machen darf, ne? Ist völlig okay, aber einfach mal zu hinterfragen, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter und kann ich eine andere Gewohnheit vielleicht etablieren mit einem kleinen Spaziergang um den Block oder mit einem guten Gespräch mit dem Mann oder ein Kuscheln mit dem Hund oder auch einen gesunden Snack, das kann auch ein Ritual sein. Eine Patientin von mir, die früher dann immer sofort was Süßes gegessen hat, wenn sie nach Hause gekommen ist, trinkt jetzt ein Glas Buttermilch, spricht dann auch gar nichts dagegen, ne? Kann man sehr gut machen. Und zurück zu deiner Frage, warum gerade jetzt auch in dieser Phase der Wechseljahre. Es gibt tatsächlich relativ neu noch einen Begriff der Menorexie, also eine Essstörung, die sich in dieser Phase der Wechseljahre auch entwickelt. Man verbindet Essstörungen ja häufig auch gerade so mit jüngeren Frauen, die so in Pubertät, ne, oder in den jungen Erwachsenenjahren sind und sich vielleicht so ein Stück weit auch noch nicht so wohlfühlen mit ihrem Körper und in eine Essstörung geraten. Aber das kann eben auch wieder in der zweiten Pubertät sozusagen, also in den Wechseljahren kommen. Und das betrifft eben auch viele Frauen, die aufgrund dieser Veränderungen, die im Körper geschehen und mit denen man auch nicht so richtig klarkommt und nicht so hinterherkommt mit dieser Entwicklung. Also es ist wirklich ähnlich, finde ich, mit der Pubertät. Dann auf einmal denken, ja, wie kriege ich das unter Kontrolle? Und Essen hat ja dann auch oft mit Kontrolle zu tun. Was kann ich noch kontrollieren, wenn schon nicht mein Körper, dann zumindest das Essen? Dann kommt es eben häufig auch in dieser Phase dazu, dass Frauen ein bisschen ein gestörtes Essverhalten entwickeln, dass sie hungern oder dass sie dieses abwechselnd Hungern und Fressattacken haben. Und das ist eben dieser Begriff der Menorexie und das wird tatsächlich eher mehr und finde ich einfach wichtig, dass man darüber auch spricht und das weiß.
Und wenn ich das jetzt so an mir entdecke, dass ich sowas eventuell haben könnte, was mache ich dann am besten? Also wie gehe ich damit um?
Ja, eigentlich ist es natürlich immer am besten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das kann eine Ernährungsberatung sein, das kann natürlich auch eine psychologische Hilfe sein. Die wichtige Botschaft, glaube ich, ist, sich helfen zu lassen und sich das auch einzugestehen. Es ist keine Schande, es ist keine Schuld, du kannst nichts dafür, sondern eben sich das klar zu machen und dann Unterstützung zu suchen, sowohl psychologisch als eben auch ernährungswissenschaftlich. Es gibt ja wunderbare Strategien, was man dann auch machen kann.
Ich habe ja eben selber gesagt, also wenn ich Stress habe, dann neige ich eben auch dazu und will mir was Gutes tun und mich dann wohlfühlen und das damit ausgleichen und am liebsten dann irgendwie.
Aber geht es dir danach wirklich besser? Mal kleine Rückfrage.
Ja, also mir geht's kurzzeitig dann auf jeden Fall besser. Aber das Problem an der Geschichte ist, das ist halt so lecker und dann habe ich diesen Geschmack und dann will ich halt kurze Zeit später das am liebsten nochmal. Und je nachdem, wenn ich eine Tafel Schokolade da habe, dann mache ich das auch so. Und schwupps ist dann plötzlich die Tafel Schokolade weg.
Genau, so. Häufig ist der Genuss dann für wenige Minuten da.
Genau.
Und danach bereut man es eigentlich schon wieder. Deswegen kurz innehalten, ist das jetzt wirklich mein Bedürfnis? Ich glaube, dass man wahrscheinlich in 90% der Fälle sagen wird, nein, das ist jetzt eigentlich gar nicht das Bedürfnis. Und in 10% der Fälle sagt man vielleicht, oh wow, doch, es ist genau das Bedürfnis. Und dann ist es auch okay, dann go for it. Aber dann idealerweise auch hinterher ohne schlechtes Gewissen.
Und welche Rolle spielen denn eben Stress, Schlafmangel und auch diese Hormonschwankungen, die du jetzt eben auch gerade in dieser Perimenopause und Menopause angesprochen hast, dann eben auch beim Essverhalten?
Ja, Cortisol, wichtigstes Stresshormon, bremst leider die Fettverbrennung und fördert im Gegenteil den Fettaufbau. Und auch ein Schlafmangel auf hormoneller Ebene ist ein Stress für den Körper. Die Hunger-Satt-Regulation funktioniert dann schlechter und dementsprechend hat man mehr Heißhunger, wenn man einen Schlafmangel hat. Und Schlafprobleme sind natürlich auch ein typisches Thema der Wechseljahre. Und das spielt definitiv eine wesentliche Rolle. Deswegen sage ich auch immer, es ist die Ernährung, auf die wir achten können. Es ist natürlich das Training, auf was wir achten können, aber auch sowas wie Stressmanagement und Self-Care.
Auf jeden Fall. Was würdest du denn Frauen sagen, die halt schon so viele Diäten auch ausprobiert haben und immer wieder resigniert sind? Also ich selber kann auch tatsächlich davon ein Lied singen. Ich habe auch schon irgendwie von Shakes tatsächlich auch mal, es gibt ja auch Abnehmpillen auf dem Markt, die oder mit Füllstoffen, Geschichten und so weiter, auch schon mal ausprobiert, aber oft, ja, ist irgendwie die Erkenntnis, dass das auch nur für kurze Dauer so ungefähr anhält. Was würdest du denn den Frauen raten?
Also da würde ich als erstes schon mal sagen, Ladies, bitte gar keine Diäten mehr. Diäten sind ja gerne mal sowas Kurzfristiges. So, wir machen jetzt hier die Ananas-Diät oder wir machen die Kohlsuppen-Diät und was es da alles schon so an Trends gab. Häufig ist es bei Diäten ja auch so, dann mache ich die für die gewisse Zeit, quäle mich dadurch, hoffe schon und warte auf den Tag, wo die Diät dann endlich zu Ende ist und gehe danach wieder in mein altes Essverhalten zurück. Das kann nicht wirklich funktionieren. Das kann vielleicht dann vor dem Urlaub nochmal funktionieren, wenn du sagst, ich möchte jetzt nochmal ein Kilo abnehmen oder zwei. Aber in der Regel ist danach ja wieder alles drauf, weil diese Diäten, je nachdem wie sie konzipiert sind, sind halt oft eben auch Mangeldiäten. Und das, was du verlierst an Gewicht, wie gesagt, je nachdem, wie die Diät konzipiert ist, ist vor allem Muskulatur und Wasser. Und nicht unbedingt Fettmasse, das, was wir verlieren wollen. Und gerade Muskulatur zu verlieren, ist natürlich in dieser Lebensphase der absolute Endgegner. Muskulatur wollen wir auf keinen Fall verlieren. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Und Muskulatur verlieren wir ja leider ohnehin schon natürlicherweise ein Stück weit. Und wenn wir jetzt eine Diät machen, die sehr proteinarm ist, verlieren wir noch mehr Muskulatur. Und was passiert dann, wenn wir Muskulatur verlieren? Sinkt der Grundumsatz. Und wenn der Grundumsatz sinkt, verbrauchen wir weniger Kalorien. Und wenn wir danach wieder normal essen wie vorher und der aber noch den niedrigeren Grundumsatz haben,
ist mehr drauf.
So, wie nennen wir das? Jojo-Effekt. Ganz genau, das ist der typische Jojo-Effekt. Deswegen, Ladies, bitte keine Diäten machen, sondern eine vernünftige Ernährungsumstellung, die eben aber auch Ausnahmen zulässt. Und Consistency is key. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Genau, und bevor ich jetzt auf das Thema, du hast es eben schon angesprochen, der Muskulatur nämlich überleite, weil das auch ein ganz, ganz großes Thema ist, ne? Du hast es eben schon gesagt, möchte ich aber von dir auch unbedingt noch wissen, wie du denn zu dem gehypten Thema Abnehmspritze stehst.
Also die Abnehmspritze ist natürlich ein hochwirksames Medikament, das auch funktioniert, aber es ist nie die alleinige Lösung. Also zu einer Abnehmspritze, wenn der Arzt dir die Abnehmspritze verordnet, ist es eigentlich immer obligat, auch eine Ernährungsberatung zu addieren. Das geschieht leider tatsächlich nicht in der Realität. Das wird viel zu selten verordnet, weil es ist ja nicht nur das Entscheidende, dass du dann für diese Zeit, wo du die Abnehmspritze nimmst, dann Gewicht verlierst. Es gibt ja auch ein Leben nach der Abnehmspritze. Und wenn keine Veränderung im Essverhalten stattgefunden hat, wenn du nicht verstehst und lernst, auf was es wirklich ankommt und du machst genauso weiter wie davor, dann wirst du, das zeigen auch Studien, das ist jetzt nicht irgendwie so visioniert, sondern da gibt es mittlerweile auch Studien zu, wirst du mindestens dieses Gewicht auch wieder drauf haben oder sogar noch mehr. Und das kann natürlich dann nicht die Lösung sein. Und man darf sich auch darüber im Klaren sein, dass es ein Medikament ist, was auf sehr vielen Ebenen wirkt und auch nicht ohne Nebenwirkungen ist. Also die Nebenwirkungen sind zum Teil schon sehr massiv und treffen auch wirklich viele. Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Frieren.
Ich glaube Niere.
Niere, Makuladegeneration, verdoppelt sich die Gefahr, also Augenerkrankungen. Es wirkt halt auch zentral aufs Gehirn, also es wirkt aufs Gehirn, das darf man sich eben auch vor Augen führen. Das ist jetzt kein kleiner Drops irgendwie, den man dann mal nimmt und lustig tralala, sondern es wirkt eben schon auch auf einer Ebene, die nicht ohne ist. Deswegen wichtig, unter ärztlicher Begleitung, mit ernährungswissenschaftlicher Begleitung, dann kann das schon funktionieren, aber ich sage eben auch vor allem für Menschen, Frauen wie Männer dann gleichermaßen, die eben auch eine medizinische Indikation haben, sprich ein BMI, Body Mass Index über 30 oder ein über 27, wo schon Folgeerkrankungen aufgrund des Gewichts eingetreten sind. Da macht es Sinn, aber jetzt so lifestyleig ist eigentlich die Abwägung von Kosten auch, Risiken zu nutzen, ist eigentlich in keinem guten Verhältnis.
Also konzentrieren wir uns lieber doch mehr auf das Thema Ernährung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch im Januar wieder gestartet, dass ich gesagt habe, ich reduziere den industriellen Zucker beziehungsweise eliminiere ihn vielmehr und möchte möglichst natürlich verarbeitete Lebensmittel konsumieren. Habe dazu noch weitestgehend den Alkohol halt reduziert. Und muss ganz ehrlich sagen, also ich habe sofort unmittelbar die positiven Auswirkungen gemerkt. Also ich schlafe viel, viel besser in Kombination mit dem Sport, den ich betreibe und da auch vor allem Krafttraining. Dann kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema eben Muskulatur. Hat sich da echt jetzt in den letzten 4 Monaten ordentlich was getan und ich habe, glaube ich, jetzt um die 6-7 Kilo nochmal abgenommen.
Wow.
So, und
wow.
Da bin ich auch total stolz und happy, ne? Weil ich auch eben merke, es ist nicht mehr so einfach, wie es mal war früher. Das ist halt, ne, man fängt es an und 4 Wochen später ist man direkt, keine Ahnung, 10 Kilo los so ungefähr. Ich glaube, um es zu halten und für eine Langfristigkeit ist es ja auch gar nicht gesund, dass man in kurzer Zeit so schnell so viel abnimmt. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst oder einschätzt, aber
tatsächlich ist man davon ein bisschen abgekommen in der Ernährungswissenschaft. Also Radikaldiäten in dem Sinne zu hungern oder sich eben nährstofftechnisch total auf Sparflamme zu setzen, davon kann ich nur abraten. Aber jetzt zum Beispiel Formuladiäten können schon hocheffizient sein, sind ja auch nährstoffoptimiert und damit kann man eben schon auch in relativ kurzer Zeit deutliche Fortschritte machen und Gewichtsabnahme generieren. Und das sehe ich bei mir in der Ernährungsberatung natürlich auch. In dem Moment, wo du Sachen machst, die funktionieren und du kommst voran und du siehst deinen Erfolg und du spürst ihn und du kannst ihn messen, dann ist das natürlich unglaublich motivierend. Es gibt ja nichts Unmotivierenderes, gerade auch in der Ernährungsberatung, aber auch sonst im Leben, wenn du Sachen machst, die nicht funktionieren. dann wirfst du auch die Flinte ins Korn. Aber wenn du Sachen machst, die funktionieren, dann bleibst du eben auch am Ball. Und das zeigen tatsächlich auch Studien. Also durchaus ein Gewichtsverlust, auch in den ersten 2-3 Wochen, der schon signifikant ist, das hilft dir auch, am Ball zu bleiben und einen dauerhaften, langfristigen Erfolg zu haben.
Das motiviert dann nochmal,
ja,
ne?
Genau. Mhm.
Ich komme nochmal zurück auf das Thema Muskulatur, ne, in den Wechseljahren. Warum verändert die sich denn so stark?
Ja, wir verlieren leider Muskulatur schon etwa ab dem 30., 35. Lebensjahr. Etwa 1%. Ja, das ist wirklich, das gilt aber immerhin zum Glück auch für die Männer. Das ist ausnahmsweise auch mal gerecht, ne? So, also wir verlieren etwa 1% pro Lebensjahr. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber natürlich summiert sich das auf, ne? Stell dir vor, du bist dann irgendwann 80, hast du theoretisch 50% deiner Muskulatur verloren. Das ist natürlich dann schon relevant. Und mit der Menopause sagt man etwa 3% Muskulatur pro Jahr. Es addiert sich also immens auf, und wenn wir nichts dagegen tun, dann nimmt das Ganze eben so seinen Lauf. Ne, wie ich vorhin schon sagte, reduziert sich eben auch nochmal der Grundumsatz, wenn wir weniger Muskulatur haben, und das ist der ganzen Sache dann natürlich auch nicht zuträglich. Aber wir sind dem ja auch nicht machtlos ausgeliefert. Wir können ja etwas dagegen tun, gegen den Muskelverlust, und da kann ich auch nur ganz herzlich und dringlich zu motivieren, Krafttraining gerade für uns Ladies und gerade in der Mitte des Lebens bitte regelmäßig in die Woche, in das Wochenprogramm einbauen. Es ist so wichtig, eben dem Muskelverlust vorzubeugen, nicht nur um viel Kalorien zu verbrauchen und den Grundumsatz hochzuhalten, sondern eben auch wirklich, das ist elementare Prävention fürs Älterwerden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir werden irgendwann auch nochmal 70 und 80, und dieses Krankheitsbild der Sarkopenie, das bedeutet Verlust von Muskulatur und auch von Muskelkraft, ist so eine kritische Erkrankung, die dann eben häufig auch mit Stürzen verbunden ist, Oberschenkel, Halsbruch und Co. Das heißt, du kommst ins Krankenhaus und so weiter. Man weiß ja dann, wie diese Geschichten eben leider auch oft ausgehen. Also Muskelerhalt ist einfach elementar wichtig. Also Ladies da draußen, bitte alle regelmäßig Krafttraining machen, ran an die Eisen, und zwar wirklich auch Heavyweights gerne. Also nicht irgendwie so mit so der kleinen rosanen 1-Kilo-Hantel, so ein bisschen sondern eben wirklich ran an die schweren Gewichte. Lieber weniger Wiederholungen machen mit schweren Gewichten als 100 Wiederholungen oder auch 100 Sit-Ups, und auch große Muskelgruppen trainieren, Oberschenkel, Po, Rücken, also große Muskelgruppen, die richtig trainieren, dass die richtig brennen, also die Muskeln dürfen brennen, nur dann wachsen die auch.
Let it burn.
Let it burn.
So, yes. Ja, let it burn.
And shake and let it burn.
Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, auch noch Osteoporose, ne? Also ja. Osteoporose vor Prophylaxe sozusagen, ne?
Definitiv, also, weil das ist ja auch ein Fakt, den wir ins Auge sehen müssen. Das Östrogen ist nicht nur unser wunderbares Beauty-Hormon oder eben auch Sexualhormon natürlich, und macht die Körperform, sondern ist auch ganz wichtig als Knochenschutz. Also das Östrogen schützt unsere Knochen und auch unser Herz-Kreislauf-System. Und in dem Moment, wo wir Östrogen verlieren, sind unsere Knochen in Gefahr, brüchiger zu werden. Und auch da ist eben Krafttraining, was ja einen gewissen Zug auch auf den Knochen ausübt, wichtig, um den Knochen zu ernähren und stark zu halten.
Also genau, du hast es gerade gesagt, ran an die Eisen. Ich habe es ehrlich gesagt auch jetzt erst so richtig lieben gelernt. Ich war auch eher so ein Cardio und Laufen und Fahrradfahren.
Das macht aber eher nochmal mehr Stress für den Körper. Also tatsächlich dieses Cardio-Training, dieses, was viele Frauen auch denken, ich muss einfach noch mehr joggen und ich muss halt noch weniger essen und Gas geben, das wird nicht mehr so zuverlässig funktionieren in dieser Lebensphase.
Was passiert dann genau?
Es ist einfach weiterer Stress für den Körper häufig. Also gerade dieser exzessive Ausdauersport, ich habe nichts dagegen, man kann das gerne machen, ne? Aber man darf eben für sich auch mal berücksichtigen und darüber nachdenken, dass das eben auch ein gewisser Stress für den Körper ist. Entzündungsprozesse auch im Körper dabei ablaufen, die eben eher das Entzündungsgeschehen verstärken und Entzündungsgeschehen im Körper kann eben auch krank machen und begünstigt Erkrankungen wie Herz-Kreislauf, Diabetes Typ 2, Parkinson, Demenz und so weiter. Es geht ja immer darum, Entzündungsgeschehen im Körper möglichst zu reduzieren. Deswegen auch so wichtig, Bauchfett, falls vorhanden, zu reduzieren, weil Bauchfett eben 24/7 Entzündungsstoffe von sich gibt.
Genau, du sprichst nämlich auch oft über das viszerale Bauchfett. Ich glaube, das ist das tiefliegendere Fett, was um die Organe sich irgendwie anlagert. Ne? Und
genau.
Das schüttet sozusagen die Entzündungsbotenstoffe aus, um es mal in meinen Worten wiederzugeben. Genau, und warum ist dieses tiefe Bauchfett gesundheitlich gerade so schädlich?
Genau, dieses tiefliegende Bauchfett, das dürfen wir wirklich differenzieren von dem oben aufliegenden weichen Fett, das was natürlich auch als störend empfunden wird, aber gesundheitlich nicht so kritisch ist wie dieses tiefliegende sogenannte viszerale Fett. Das viszerale Fett, hast du vollkommen richtig gesagt, liegt im Bauchraum selbst. Also wir haben obendrauf das subkutane, das weiche Fett, dann haben wir die Bauchmuskulatur, jeder hat sie, auch wenn man sie nicht sieht, und da noch drunter, also wirklich im Inneren des Bauchs sozusagen, da wo die Organe sind, da sitzt es um die Organe herum, auch in den Organen selbst drin. Eine Leber kann auch verfetten, und wenn die Leber als zentrales Stoffwechselorgan verfettet, dann kann die Fettverbrennung nicht mehr so wirklich gut funktionieren, dann ergibt sich häufig auch eine Insulinresistenz, und das ist der Moment, wo viele Frauen bei mir in der Ernährungsberatung auch sind und sagen, ich mache schon alles, ich probiere alles, ich mache Sport, ich versuche mich vernünftig zu ernähren, ich habe den Eindruck, nichts geht mehr voran, ich bin in einer Stoffwechselfalle, ich bin in einer Sackgasse, dann liegt es häufig daran, dass eben dieses viszerale Bauchfett vorhanden ist und dass die Leber verfettet ist. Das ist immerhin bei einem Drittel der erwachsenen Menschen in Deutschland der Fall. Weiß kaum jemand, wird auch kaum vom Arzt diagnostiziert, ist häufig so ein Nebenbefund, aber ist eben bei vielen Leuten da, und das führt dann eben zu dieser Stoffwechselfalle. Deswegen ganz wichtig, elementar wichtig, dieses Bauchfett, das Fett in der Leber zu reduzieren, um auch den Stoffwechsel wieder in Fahrt zu bringen, um die Fettverbrennung anzukurbeln und sich eben auch gesundheitlich etwas Vorteilhaftes zu verschaffen, nicht nur optisch, sondern auch gesundheitlich, weil dieses tiefliegende Bauchfett, hast du auch vollkommen richtig gesagt, 24/7 Entzündungsstoffe ausschüttet und diese Entzündungsstoffe Krankheiten begünstigen können, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Parkinson, Demenz, Demenz, Krebs, genau, auch Hauterkrankungen. Also Entzündungsgeschehen ist einfach rundherum sehr negativ für uns und lässt uns auch altern. Auch ein wichtiger Punkt natürlich für uns Frauen in der Lebensmitte, dieses sogenannte Inflammaging. Das ist eine Wortkombination von Aging, älter werden, und Inflammation im Sinne von Entzündung, also Entzündungsaltern. Das heißt, es ist super wichtig, Entzündungsgeschehen im Körper zu reduzieren. Und das können wir eben, indem wir Bauchfett reduzieren und einfach auch generell mit unserer Ernährung. Du machst es Gold richtig, dass du sagst, dass du den Zucker reduziert hast, weil Zucker und Blutzuckerschwankungen machen Entzündungsgeschehen im Körper.
Genau, und ich wollte jetzt nämlich genau da ansetzen und dich mal fragen, wie sieht denn dann so eine optimale Ernährung tatsächlich aus? Also was kann ich denn tun, um diese Silent Inflammation sozusagen einzudämmen, in Schach zu halten?
Ja, tatsächlich ist vor allem der Zucker da der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir Zucker zu uns nehmen, jeder weiß, dass Zucker ungesund ist. Das ist jetzt wirklich kein großes Geheimnis. Aber was das eigentlich auf physiologischer Ebene anrichtet, beziehungsweise was das unserem Körper antut, das, glaube ich, ist einfach mal spannend, sich vor Augen zu führen. Also wenn in dem Moment, wo ich Zucker zu mir nehme, steigt natürlich der Blutzuckerspiegel an. Wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, schüttet der Körper Insulin aus. Wenn Insulin im Körper ist, findet keine Fettverbrennung statt. Es geht also nicht nur um die Kalorien, die uns der Zucker liefert, sondern es geht eben auch darum, was da physiologisch los ist. Nämlich, es findet keine Fettverbrennung statt. Und wenn der Blutzucker eben schwankt, Achterbahn fährt, werden eben auch dabei Entzündungsstoffe ausgeschüttet. Das Ganze ist eben prooxidativ. Das heißt, eine Ernährung mit möglichst wenig Zucker, dafür aber mit viel Protein, vielen Ballaststoffen, Mahlzeiten, Struktur, idealerweise 3 Mahlzeiten am Tag, nicht so viel zwischendurch snacken, um einfach auch mal den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu bringen und zu beruhigen. Man darf essen, gerne auch 3 Mahlzeiten. Ladies, bitte auch nicht irgendwie ständig das Frühstück skippen. Na, das höre ich so oft in meiner Ernährungsberatung,
ja,
dass das
dieses,
Frühstück ausfallen lassen wird.
Intermittierende Fasten, da war ich ja auch immer, da dachte ich immer, ja, ich muss jetzt 16 Stunden durchhalten und darf nichts essen, aber eigentlich habe ich mir das dann abends doppelt und dreifach wiedergeholt, wenn ich ehrlich bin. Also für mich funktioniert das jetzt überhaupt gar nicht mehr so gut.
Ja, ist auch meine Erfahrung, meine Empfehlung, also sowohl, dass ich es persönlich auch so empfunden habe, aber auch wirklich ernährungswissenschaftlich betrachtet. Es ist für uns, gerade für uns Frauen in dieser Lebensphase, gar nicht so einfach, innerhalb von 2 Mahlzeiten auf die entsprechenden Nährstoffe zu kommen. Das braucht ja auch, was ich gerade schon sagte, eine gewisse Proteinmenge am Tag. Ich würde sagen 1,2 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag dürfen es sein. Und das sind natürlich, je nachdem, wie viel du wiegst, sind es doch gerne mal 80, 90 oder 100 Gramm Eiweiß.
Das ist gar nicht so leicht, ne?
Und das ist gar nicht so leicht. Wenn ich mir die Ernährungstagebücher meiner Patientinnen angucke, sind fast alle in einem deutlichen Proteindefizit. Und diese, sagen wir mal Pi mal Daumen, 100 Gramm Protein in 2 Mahlzeiten zu dir zu nehmen, ja, da sage ich mal guten Appetit. Das ist kaum möglich und es macht auch gar nicht so viel Sinn, so viel Eiweiß auf einmal zu sich zu nehmen. Also lieber 3-mal am Tag etwa 30 Gramm, dann ist der Körper gut versorgt. Wir gehen ja auch in der Ernährungswissenschaft von der sogenannten Protein-Leverage-Theorie aus, dass der Körper einen gewissen Proteinbedarf am Tag hat. Und so lange signalisiert, hallo, gib mir doch was zu essen, ich brauche Nährstoffe, ich habe Hunger. Und dann signalisiert er dir ein Stück weit Heißhunger, was gibst du ihm? Chips, Schokolade, whatever. Und der Körper denkt, ja, wo ist denn das Protein? Ich wollte doch eigentlich Protein haben. Und dann sagt er immer weiter, er möchte was haben.
Warum kann denn Schokolade kein Protein haben? Das ist ja echt.
Vielleicht gibt es mittlerweile sogar Proteinschokolade. Das ist ja alles High-Protein inzwischen. Aber natürlich besser auf die ehrlichen Proteinquellen
setzen. Wir wollen ja bei natürlichen
Lebensmitteln bleiben. Im Sinne von Fleisch, Fisch, Geflügel, Milchprodukte, Hülsenfrüchte oder auch, ich mache das selber auch gerne mal, auch ein guter Proteinshake. Wenn ich denke, ich habe über den Tag nicht die entsprechende Proteinmenge zu mir genommen, dann trinke ich abends nochmal einen Shake, weil ich einfach weiß, da habe ich jetzt nochmal kompakt 30 Gramm Protein drin plus gute Mikronährstoffe. Also das ist eine sehr gute und probate Möglichkeit.
Also ich habe festgestellt, ich esse jetzt wirklich regelmäßig, mache ich mir so ein leckeres Omelett, einfach aus 4 Eiern. Wenn ich Krafttraining gemacht habe danach und das ist einfach, es geht schnell, es ist super lecker, mache mir noch ein paar mediterrane Kräuter obendrauf.
Perfekt.
Und ich merke wirklich, ich habe nicht mehr so einen Heißhunger wie früher.
Ja.
Ich esse dann irgendwie morgens oder am Vormittag auch hier meinen griechischen Joghurt und ganz ehrlich, da muss ich ja zugeben, ne, ich liebe ja diese 10% Variante und stelle damit aber wirklich fest, dass ich auch länger satt bin.
Ja, keine Angst vor Fett. Keine Angst vor Fett. Fett macht nicht fett. Ne? Wir sind nicht mehr in den 80er Jahren, wo die Du-Darfst-Lady da am Schaufenster vorbeigegangen ist und alles schön low-fett uns angeboten wurde. Wir haben das ja noch erlebt. Das ist nicht die richtige Strategie. Das funktioniert nicht. Also proteinreich. Herzlichen Glückwunsch, dass du da immer schön deine 4 Eier isst. Da hast du schon ungefähr 45 Gramm Protein-Intus. Pro Ei sind es ja etwa 11 Gramm Eiweiß. Also das ist eine super Lösung und ich finde es toll, dass dein Körper auch so gut mit dir spricht, dass du dieses intuitive Essverhalten auch so gut verinnerlicht hast und merkst, was tut mir gut. Und das wünsche ich uns eigentlich auch allen und auch allen Ladies draußen, wieder diese Verbindung zum Körper aufzubauen und mal reinzuhorchen, was tut mir eigentlich gut. Und das kann man auch wieder lernen, weil der Körper ist auch immer unser Freund und der wird mir immer auch signalisieren, was er braucht. Und diese Erfahrung zu machen, wie wohltuend ein gutes, ausgewogenes Essen mit ausreichend Proteinen, Ballaststoffen, Gemüse, guten Fetten für mich sein kann, auch für meine Power und Energie über den ganzen Tag, für die Blutzuckerstabilität. Diese Erfahrung zu machen, die finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll. Und Essen ist und Nahrungsmittel sind so heilsam. Es ist wirklich unsere beste Medizin eigentlich.
Ja, und ich habe das jetzt wirklich auch wieder festgestellt, als ich eine Woche irgendwie so gegessen habe, als wenn es morgen nichts mehr gäbe und meine Kollegin immer schon gesagt hat, was ist denn mit dir los, ne? So ungefähr, und ich immer wieder zur Schublade getigert bin und mir leckeren Kuchen mitgebracht habe und so weiter. Und okay, ich habe mir ja, habe ich ja vorhin schon gesagt am Anfang, ich habe mir das dann gegönnt für diese Woche. Ich habe aber in der Woche gemerkt, mir ging es eigentlich nicht gut. So, und seitdem ich wieder zurückgekehrt bin zu meiner eher ursprünglichen Ernährung und da auch Nüsse einbaue, ich meine, Nüsse, sagt man ja auch, sind zwar hochkalorisch, ich sehe es aber so, es sind natürliche Lebensmittel, so, und mir geht es damit wirklich deutlich besser und ich schlafe auch wieder besser und fühle mich viel energetischer. Mhm. So.
Ja, es geht ja auch nicht darum, einfach nur irgendwie Kalorien zu zählen und zu sparen, ja. Sondern es geht um Nährstoffe. Also gerade in dieser Lebensphase, es geht wirklich einfach auch um eine gute Nährstoffversorgung. Und Lebensmittel und Kalorien sind nicht per se unsere Feinde. Also wir dürfen das einfach auch so betrachten, dass wir unserem Körper das gönnen wollen und ihm diese Energie und diese guten Nährstoffe zur Verfügung stellen können, damit der seinen Job machen kann, damit der all das für uns tun kann, was der jeden Tag tut. Also ich finde auch so eine Liebe zu uns und unserem Körper, ich finde, das ist eigentlich auch ein Segen und eine Gnade des Älterwerdens, dass du weißt, was hat dieser fantastische Körper eigentlich alles schon für mich in meinem Leben gemacht. Ja. Man hat vielleicht Kinder bekommen, man hat also große Herausforderungen gehabt und der Körper war quasi immer da und hat einen immer begleitet. Und nicht gegen den zu arbeiten, sondern mit dem und den eben auch gut zu versorgen, dann wird er mir das auch zurückgeben und nur so kann es funktionieren. Wir sind einfach ein Team.
Ja, und ich meine, in jüngeren Jahren, da hat man ja öfter vielleicht auch mal gesündigt und was sagst du dazu? Also jetzt gerade in der Lebensmitte, in der Frauen sich befinden oder in der ich mich jetzt speziell auch befinde und du dich ja auch,
ja.
Legen wir da den Grundstein mit einer entsprechenden Ernährung oder auch insgesamt Verhaltensweise auf dem Weg zum Älterwerden?
Ganz klar, auf jeden Fall zu 100%. Das sind jetzt ganz wichtige Jahre. Und es können ja eben auch noch ganz viele super Jahre und Jahrzehnte kommen. Es ist ja die Lebensmitte. Also wir haben ja auch reelle Chancen, 90 oder 100 Jahre alt zu werden. Also da kann noch ganz viel kommen. Und ich glaube, dass wir jetzt in den Jahren zuvor häufig unheimlich viel Gas gegeben haben, Power gegeben haben für den Job, für die Karriere, für den Mann, für die Kinder. Und jetzt ist, finde ich, schon auch eine Zeit gekommen, wo wir auch ein Stück weit wieder auf uns selbst schauen dürfen, auf unsere eigene Gesundheit, auf unsere eigenen Bedürfnisse und wenn wir eben unseren Körper entsprechend auch versorgen, wie gesagt, es können noch so viele gute Jahre und Jahrzehnte kommen und wir legen jetzt definitiv da auch den Grundstein für ein gesundes Älterwerden.
Ja, und gerade dieses Thema Self-Care und ne, auch die Me-Time, die ich mir dann gönne und ich sage ja auch, gönn dir mit diesem Podcast deine 35 bis 40 Minuten Me-Time, ne, ja, ich glaube, dass man damit einfach schon auch besser älter werden kann. Also, dass man sich da gute Ratschläge rausholen kann, dass das einfach auch irgendwie vorbereitet, weil eben in dieser Lebensmitte auch so viel passiert. Und gerade das Thema Ernährung finde ich so wichtig, weil das, wenn es mir gut geht, strahle ich das ja auch in alle möglichen anderen Bereiche aus, ja, wenn es mir gesundheitlich gut geht. Und das, was ich in mich reinkippe sozusagen, ja. Das strahle ich auch irgendwo
definitiv
aus, ne?
Und ich finde, das ist tatsächlich in unserem Alter jetzt, natürlich wollen wir irgendwie gut aussehen und wir wollen vielleicht auch schlank sein, aber es ist nicht das Entscheidende, so dünn wie möglich zu sein, sondern ich finde, es geht jetzt einfach auch um Gesundheit.
Und stark sein, ne?
Und stark sein, ja, genau. Ja. Genau. Also auch Muscle is Medicine. Mhm.
Du hast vorhin das Thema Stoffwechsel angesprochen, du hast die Leber angesprochen, du hast gesagt, dass die Leber auch ein ganz wichtiges eben Organ ist. Und ich finde es total spannend, weil du hast dich sehr intensiv auf das Thema Leberfasten fokussiert. Erzähl doch mal ein bisschen, was man sich darunter vorstellen kann und mach ein bisschen neugierig darauf.
Ja, das Leberfasten ist wirklich ein faszinierendes Programm und relativ unbekannt, deswegen erzähle ich da gerne ein bisschen was drüber. Das Leberfasten ist ein Gesundheits- und Stoffwechselprogramm. Es ist eben keine Diät. Es ist über 14 Tage konzipiert. Eine Kur, die eben ja die Inhalte an Nährstoffen hat, die ich auch so wichtig finde aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, nämlich viel Eiweiß, viel Gemüse, viel Salat, viele Ballaststoffe, gute Fette. Und das Leberfasten Heißt deswegen Leberfasten, weil es eben tatsächlich vor allem die Lebergesundheit auch in den Vordergrund stellt und die Leber entfetten kann, aber insgesamt eben auch das viszerale Fett deutlich reduzieren kann. Ich biete ja bei mir in der Ernährungsberatung, in der Praxis auch sogenannte BIA-Messungen an, Bioimpedanzanalysen, mit denen wir die Körperzusammensetzung messen kann. Wie viel Muskelmasse ist im Körper, wie viel Fettmasse und spannend, eben auch dieses viszerale Fett wirklich auf die Nachkommastelle genau können wir messen. Und viele Menschen haben eben deutlich erhöhtes Bauchfett. Wir sprachen darüber, ist gefährlich, weil es Entzündungsstoffe ausschüttet. Das heißt, in dem Moment, wo es darum geht, Bauchfett zu reduzieren, und das ist ja auch bei vielen Frauen in den Wechseljahren ein großes Thema, ist dieses Leberfasten eben ein ganz wirksames Tool, weil es signifikant das Fett in der Leber und im Bauchraum wirklich wegsaugen kann. Und das ist für mich auch immer wieder faszinierend. Als ich dieses Programm kennengelernt habe, habe ich natürlich auch gedacht, naja, in 14 Tagen, ne? Also wie viel soll sich denn da tun? Das kann ja irgendwie gar nicht sein. Aber wirklich, ich schwör's dir, ich messe es ja bei mir in der Praxis mit der BIA-Messung. In den 2 Wochen kann sich richtig viel tun, dass eben Wahnsinn, wirklich Bauchfett messbar weniger wird. Also ich habe auch schon 1 Liter weniger, auch 1,5 Liter weniger. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel derjenige auch hat. Also überleg mal, ne, so eine Karaffe Wasser, 1 Liter, so viel an Bauchfett zu reduzieren und was das für ein Benefit bringt in Richtung Prävention, aber auch in Richtung Gewichtsabnahme, weil, ich wiederhole nochmal, was ich schon gesagt habe, in dem Moment, wo wir Fett in der Leber und im Bauchraum reduzieren, hat das nicht nur diesen großen Gesundheitswert, sondern kann eben auch helfen, wieder in eine Fettverbrennung zu kommen, dass endlich wieder das Öfchen läuft, dass der Stoffwechsel in Schwung, ja, definitiv, das Feuer muss brennen, wir wollen ja Fett verbrennen. Und das, wenn die Leber verfettet ist, kämpfst du wie gegen Windmühlen. Deswegen sage ich erstmal, Leute, Fett in der Leber reduzieren, Bauchfett reduzieren. Danach geht die äußere Entfettung an Po, Hüften, Oberschenkeln, wo auch immer, geht danach eben auch viel leichter. Und deswegen setze ich das Leberfasten eben sehr gerne bei mir in der Praxis auch ein. Es ist eine Kur mit Eiweißshakes. Mhm. Also 3-mal am Tag hat man einen speziellen medizinischen Eiweißshake. Das ist ein besonderes, einzigartiges Produkt von der Zusammensetzung, weil eben auch nochmal leberaktive Wirk- und Ballaststoffe enthalten sind. Es ist nicht nur ein reiner Proteinshake, sondern es enthält eben auch diese bestimmten Ballaststoffe, das sogenannte Beta-Glucan aus dem Hafer, was den Cholesterinspiegel senken kann, also auch die Blutwerte verbessern sich häufig und eben auch nochmal Wirkstoffe wie Cholin, Taurin, L-Carnitin, was so richtig schön die Fettverbrennung ankurbelt.
Ich folge dir ja auf Instagram und bin da wirklich auch fasziniert, wenn ich sehe, dass deine Patientinnen da immer ganz begeistert posten, wo sie gerade stehen und was sie für Erfolge damit
haben. Die posten das freiwillig, ne? Ich frage gar nicht danach. Die posten das freiwillig. Ich kriege fast jeden Tag WhatsApp-Nachrichten und Mails oder eben Insta-Stories, dass es so gut funktioniert, dass die Leute begeistert sind, wie viel Kilo sie verloren haben nach den 2 Wochen. 10 Zentimeter weniger Bauchumfang, das ist nicht selten. Wie gesagt, immer wo du herkommst auch, ne? Aber es ist wirklich auch so messbar und das sagte ich eingangs schon, wenn Dinge funktionieren und du Erfolge siehst und spürst und misst, das ist ja unglaublich motivierend auch für danach. Dann bleibst du ja auch am Ball. Du hast ja was erreicht, du möchtest ja weitermachen und darauf aufbauen. Deswegen, ich setze es super gern ein, weil es einfach auch ein Reset ist für den Stoffwechsel und du einfach anders danach da rausgehst, als du reingegangen bist.
Finde ich total spannend. Also ich werde demnächst, glaube ich, mal zu dir in die Praxis kommen und vielleicht machen wir mal diese BIA-Messung bei mir. Das würde mich auch sehr interessieren.
Total spannend.
Ansonsten findet man natürlich alle Informationen auch rund um das Leberfasten auf deiner Internetseite www.isabel.hessmann.de.
So, jetzt habe ich, glaube ich, so viele Doppelbuchstaben in meinem Namen habe, aber
jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. So.
Perfekt.
Liebe Isabel, wenn du meinen Zuhörern heute eine wichtige Botschaft mitgeben könntest, welche wäre das?
Wichtig finde ich, Lebensmittel und Kalorien nicht als Feinde zu betrachten, sondern eben wirklich als Quellen von Energie und guten Nährstoffen, die uns gut tun. Und ich finde auch wichtig, dass man so von der inneren Haltung nicht sagt, ich muss jetzt diesen Salat essen oder ich muss so und so viel Protein zu mir nehmen oder ich muss jetzt auf Zucker verzichten, sondern vielleicht einfach zu denken, ich möchte das. Ich möchte es, weil es mir gut tut. Und ich glaube, mit dieser Leichtigkeit darf man da auch herangehen. Und wenn es einem auch mal nicht gelingt, dann ist das auch kein Weltuntergang. Wir sind alle nicht perfekt. Klar sind die wichtigen Pfeiler Ernährung, Sport, Stressmanagement, aber wenn es an einem Tag auch mal anders ist, dann gehört das zum Leben so auch dazu und deswegen dann auch ruhig gnädig mit sich sein und dann mache ich halt morgen oder übermorgen wieder konsequenter weiter.
Ja, also ich war beispielsweise gestern Abend auf einer Veranstaltung und da gab es köstliche Macarons und ich habe wirklich ganz kurz überlegt, ob ich mir den jetzt gönne und ich habe ihn mir gegönnt, ja. Gott sei Dank, weil es war einfach so lecker und dann habe ich mir gesagt, okay, ja, ich habe es dann auch genossen in dem Moment. Also ne, genau. Und nicht hinterher noch gedacht, oh nein, jetzt habe ich den aber gegessen, sondern ich habe den ganz bewusst gegessen. Es war einer, na gut, okay, zwei. Jetzt kommt aber heute Morgen, und dann bin ich heute Morgen aber auch wieder, ne, das Wetter war super, ich bin in meine Laufschuhe gesprungen, ich bin joggen gegangen. So, und ich glaube, dass das wirklich so diese Ausgeglichenheit, dass das wichtig ist. Ne? Ja. Also, dass man eine Balance einfach für sich findet. Und auch wenn man mal über die Stränge schlägt, dass man das dann auch wieder ausgleicht mit einem anderen Tag, wo es halt anders ist. Ne? Was macht dir denn Hoffnung, wenn du Frauen in dieser Phase begleitest?
Hoffnung macht mir eigentlich jeden Tag, wenn die Frauen bei mir in der Ernährungsberatung sind und die Augen strahlen und Erfolge wurden erreicht und ich kann die Frauen eben begleiten zu ihren Zielen, dann ist das definitiv mehr als Hoffnung, sondern eben große Freude, die da auch in meinem Leben und in meinem Herzen ist. Und es ist nie zu spät, auch etwas für sich und seinen Körper und seine Gesundheit zu tun, also auch nicht mit 80 oder 90. Deswegen, heute ist vielleicht der Tag, wo auch für dich da draußen der Turnaround stattfinden kann mit einer Entscheidung und mit einem Gedanken und einem Impuls. Und wenn wir da heute zu beigetragen haben, dann würde mich das von Herzen glücklich machen.
Ja, mich natürlich auch, weil es gerade natürlich auch die Startfolge von Pony oder Botox ist, dem Podcast für mehr Midlife-Wow. Und ich hoffe, dass ich, ja, und dass wir jetzt die Zuhörerinnen damit begeistern konnten, dass wir den einen oder anderen wertvollen Tipp mit auf den Weg geben konnten, dass wir motivieren konnten. Ja, und dass natürlich ganz viele Hörerinnen reinschauen. Das würde mich ganz besonders freuen. Und worauf ich mich auch freue, Isabel, ist, dass wir noch eine weitere Folge machen werden, weil es gibt einfach in dem Feld so viel zu besprechen. Das schaffen wir heute in dieser einen Folge alles gar nicht. Und wir werden uns nochmal treffen und über das wichtige Thema der Mikronährstoffe sprechen in der nächsten Folge. Denn da gibt es ja auch nochmal ganz viel zu beachten, ne?
Definitiv, genau. Wir werden über Eisen sprechen, über Vitamin D, welche Mikronährstoffe sind in dieser Phase besonders wichtig und auch was kann eben helfen bei bestimmten Wechseljahrsbeschwerden wie Gelenkschmerzen zum Beispiel oder Brain Fog. Da gibt es Haarausfall. Das sind alles Themen, die ja in den Wechseljahren auf uns zukommen und da gibt es auf jeden Fall wunderbare Lebensmittel und Nährstoffe, die uns da helfen können, ganz wirksam.
Und darüber sprechen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat super, super viel Spaß gemacht, dass wir uns hier heute getroffen haben und du mich da auch supportest. Und es war wirklich super spannend. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich möchte an der Stelle auch noch ein ganz großes Dankeschön an den Startup Space Düsseldorf ausrichten, weil wir hier in den wunderschönen Räumlichkeiten den Podcast produzieren. Und der Startup Space Düsseldorf kann auch als Coworking Space gebucht werden. Alle Infos dazu findet ihr unter www.start-up-space.de. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert und natürlich auch weiterempfehlt. Freut euch nun auf weitere spannende Folgen, ungefähr so alle 4 Wochen. Ciao, tschüss und bis bald. Eure Christina und Isabel.